Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Stehe ich auf Frauen oder auf Männer? Was turnt mich an und was nicht? Wir suchen heute nach Vorlieben, sexuellen Präferenzen, Orientierung. Wie die entstehen, das verrät mir die Diplompsychologin und Sexualforscherin Vivien Jürgstock von der Uni Hamburg. Außerdem erzählen uns diese Menschen hier von ihrer ganz persönlichen sexuellen Entdeckungsreise.
Früher hatte ich viel Sex, auch um gefallen zu wollen, so, und habe halt quasi so Sex gehabt, dass ich dachte, dass es den anderen befriedigt. So.
Nachdem auch so die erste wilde, heiße Phase des man kriegt nicht genug Sex voneinander vorbei war und die Beziehung länger wurde, wurde der Sex auch irgendwie gemütlicher und ruhiger und langsamer.
Dadurch, dass wir sehr viel über Sex reden und sehr aufeinander achten, es ist echt super. Es ist richtig schön.
Wenn ihr jetzt neugierig seid, herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Sexuelle Entwicklungsgeschichten. Heute unser Thema. Jasmina, die hat uns ihre Geschichte erzählt für diese Sendung. Genauer gesagt unserem Deutschlandfunk Nova Reporter Benny Bauerdick. Benny, Jasmina ist heute so um die Mitte 30. Wenn sie 10 Jahre zurückschaut, was hat sie gelernt? Was hat sich bei Jasmina geändert?
Also sie ist selbstsicherer geworden, hat gesellschaftliche Bilder von Sex reflektiert, hat sich ausprobiert, sich aber auch hinterfragt. Als Teenager zum Beispiel war sie irgendwie immer in Beziehung und da gehörte Sex halt einfach dazu. Also sie hat es einfach gemacht, wie sie geglaubt hat, dass es richtig sein könnte oder wie sie es in Pornos gesehen hat.
Ich habe immer gedacht, ich müsste so eine kleine Porno-Uschi sein, die dann sehr selbstbewusst den Typen irgendwie das gibt, was sie wollen, weil ich auch immer Männer am Start hatte, die das genauso brauchten. Und dabei habe ich mich nicht wohlgefühlt.
So lief das erstmal lange Zeit weiter. Sie hat zu dem Zeitpunkt ihre eigene Sexualität gar nicht so sehr hinterfragt.
Mhm. Du hast mir eben schon im Vorfeld gesagt, dass Jasmina auch Mutter ist. War das auch eine wichtige Erfahrung für sie?
Ja, also sie ist Mama, sogar mehrfache Mama. Mhm. Ihr erstes Kind hat sie mit Anfang 20 bekommen. Und viele Frauen werden das kennen. Bei so einer Geburt verändert sich eben der eigene Körper. Und zwar komplett hormonell, aber natürlich auch rein körperlich.
Womit ich am Anfang schon meine Probleme hatte und somit auch in meiner Sexualität wesentlich unsicherer geworden bin wieder.
Sex, Intimität oder auch Zweisamkeit, das kennen vermutlich auch die frisch gewordenen Eltern, das findet da eben auch erstmal nur noch sehr selten statt.
Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen mit ihrer Entdeckungsreise, wenn man so will?
Jasmina war in dieser Zeit sehr lange in einer Beziehung.
Und hatte da Sex, der jetzt nicht unbedingt zu meinem Gefallen war. Also es war nicht das, was ich mir gewünscht hätte.
Was das genau war, was sie sich gewünscht hätte, das wusste sie zu dem Zeitpunkt selber nicht so wirklich. Also sie konnte auch einfach nicht so wirklich kommunizieren, was ihr sexuell gesehen eben gefällt und was nicht.
Wie hat sie dann mit der Zeit rausgefunden, was sie dann wirklich möchte?
Eigentlich erst, nachdem die damalige Beziehung zu Ende war. Sie hat dann einige Affären gehabt und sich ganz bewusst erstmal ausprobiert und auch so ein bisschen die Hörner abgestoßen.
Und konnte mich einfach darüber neu entdecken und konnte feststellen, okay, ich habe auch Bock auf vielleicht etwas ungewöhnlichere Sexspielarten und habe das dann auch so kommunizieren können. Das hätte ich mir vorher nicht rausgenommen. Ich hätte vorher nie gesagt, das oder das gefällt mir oder das will ich.
Also erkennen, was ich will im Bett und der zweite oft viel schwierigere Schritt, das dann auch dem Gegenüber genauso zu kommunizieren. Das kann sie seitdem und hat Jasmina auch in Sachen Selbstbewusstsein einen krassen Schub gegeben, sagt sie.
Und wo steht Jasmina heute?
Sie ist jetzt seit 2 Jahren wieder in einer Beziehung mit ihrem aktuellen Freund. Bevor die zusammengekommen sind, hat sie ihm ganz klar gesagt, hier stehe ich in Sachen Sexualität, das und das mag ich oder eben auch nicht. Ist das okay für dich?
Ich vertraue ihm halt wahnsinnig. Und dadurch, dass wir sehr viel über Sex reden und sehr aufeinander achten, ist es echt super. Es ist richtig schön.
Jasmina und ihr Freund führen nämlich eine sexuell aufgeschlossene Beziehung, wie sie sagen. Mehr verrät sie da nicht. Und Jasmina hofft, diese Reise und die Entwicklung der eigenen Sexualität ist noch lange nicht vorbei.
Jasminas Reise geht weiter. Dankeschön, Benny.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Cleo kennt ihr aus unserem Liebestagebuch. Sie berichtet da ja schon eine Weile über ihre sexuelle Entdeckungsreise. Cleo heißt eigentlich anders, ist so Mitte 20 und schon einige Jahre in einer offenen Beziehung mit Roman. Und für diese Sendung hat uns Cleo erzählt, wie sie ihre Sexualität Step by Step entdeckt hat, wie es als Teenager losging.
Die ersten Erfahrungen, an die ich mich da erinnern kann, sind eigentlich sehr geprägt von dem Austausch mit Freundinnen, den ich dann so im Alter von 13, 14, 15 sehr intensiv hatte. Da war bei uns halt in der Schule meistens kein anderes Thema als wann haben wir den ersten Freund, dann waren wir quasi den ersten Beziehungen, haben uns halt gegenseitig erzählt, wie, was wir machen, wie es ist. Und dann kam es halt auch irgendwann zu den ersten Malen. Und dann hat man sich halt gegenseitig eben so Erfahrungsberichte gegeben. Was ist passiert, wie hat es sich angefühlt? Will ich das jetzt auch mal ausprobieren? Und genau so kam es dann zu den ersten Erfahrungen mit Blowjobs oder auch mal zu den ersten Stellungswechseln, also dass man nicht nur in Missionarstellung eben mit seinem Freund geschlafen hat, sondern dann auch mal Doggy-Style ausprobiert hat oder auch mal ausprobiert hat, oben zu sein. Natürlich haben auch Pornos eine große Rolle gespielt. Ich habe eigentlich, würde ich sagen, für ein Mädchen relativ viel Pornos konsumiert und auch sehr regelmäßig. Über Masturbation habe ich für mich persönlich sehr schnell rausgefunden, worauf ich stehe, aber noch nicht im Alter von 15, 16 so wirklich die Skills gehabt, das auch zu kommunizieren. Und ich habe auch überhaupt nicht daran gedacht, dass ich jetzt meinem Freund mal erklären könnte, dass es vielleicht doch mal an einer anderen Stelle probiert und mal langsamer oder mal mit mehr Druck. Das war irgendwie in meinem Kopf noch gar nicht so vorhanden, dass ich das auch mal sagen könnte. So mit meinem Ex-Freund zusammen, gerade so zwischen 16 und 18, 19, so in der heißesten Phase des Ausprobierens, ging es eigentlich irgendwie immer um höher, schneller, weiter. Also da war Sex gerne laut und hart, einfach um irgendwie die Grenzen zu finden und auszureizen. Und das ist dann so richtig zu einem gewissen Normalzustand geworden. Also da war dann für mich klar, wenn ich Sex habe, dann muss es irgendwie auch ein bisschen wilder sein und dann müssen wir uns dafür auch eine gewisse Zeit und einen Raum nehmen, um das eben auch ausleben zu können. Was dabei auf der Strecke geblieben ist, ist zum Beispiel so, naja, sich einfach zu streicheln und sich einfach gegenseitig zu riechen, da zwischendurch zu kuscheln. Das war überhaupt nichts, was ich jetzt in meiner Teenager-Sexualität integriert hätte. Und das ist tatsächlich dann auch durch die Zeit mit Roman dazugekommen, nachdem auch so die erste wilde, heiße Phase des man kriegt nicht genug Sex voneinander vorbei war und die Beziehung länger wurde, wurde der Sex auch irgendwie manchmal einfach gemütlicher und ruhiger und langsamer, genießerischer, was halt einfach nie Teil meines Sexuallebens vorher war. Und deshalb würde ich sagen, ich genieße heute öfter, sag ich mal, soften Sex, langsam.
Ja, Slow Sex, Soft Sex, das kann Cleo heute mit Mitte 20 besser genießen, gerade mit ihrem Freund Roman. Mehr von ihrer Liebesreise später. Wie entstehen eigentlich sexuelle Vorlieben oder Präferenzen? Was weiß die Wissenschaft darüber? Das habe ich Vivien Nöckstock vom Institut für Sexualforschung der Uni Hamburg gefragt. Wie und wann bilden sich sexuelle Vorlieben aus? Weiß man das?
Ja, man weiß doch erstaunlich viel darüber, beziehungsweise man hat sich auch schon viele Gedanken darüber gemacht. Grundzüge bilden sich relativ früh und die werden dann eben mehr oder weniger verändert, je nachdem, was wir eben für Erfahrungen machen. Sexualität findet immer im Spannungsfeld zwischen Individualität und Gesellschaft statt. Also beide Einflüsse spielen eine Rolle und man kann Sexualität sozusagen nicht als etwas Ausgeschnittenes betrachten, was nur gesellschaftliche Gründe und Hintergründe und Einflüsse hat oder nur individuelle Einflüsse.
Welche Grundprägung bekommen wir denn schon biologisch mit? Vielleicht auch sogar schon seit der Geburt, vor der Geburt?
Also wir bekommen natürlich unsere hormonelle Ausstattung, ob wir Mann oder Frau oder divers werden, also wie die geschlechtliche Entwicklung ist, die chromosomale Entwicklung, die hormonelle Entwicklung, das beginnt alles schon im Mutterleib und wird dann fortgesetzt.
Was alles beeinflusst uns denn dann noch? Also es ist eine Grundvoraussetzung, haben Sie gerade gesagt, von biologischer Natur sozusagen. Und was beeinflusst dann unsere Entwicklung, Reifung sexuell?
In der später gelebten Sexualität findet sich immer ein Bezug zu der Bedürfnisgeschichte und den Bedürfniserfahrungen dieses individuellen Menschen. Die fangen ganz früh schon an. Also das erste Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit und Nahrung. Das heißt also, ab Beginn gibt es Bedürfnisse und die schlagen sich im sexuellen Begehren später nieder. Dann findet das Ganze in Beziehungen statt. Und natürlich findet es auch statt in dem, wie ich mich selber erlebe. Also erlebe ich mich als Mann, erlebe ich mich als Frau, erlebe ich mich als etwas dazwischen oder gar nicht diesen Kategorien zugehörig. Diese drei Bereiche spielen in die Sexualität hinein. Das ist sozusagen die Matrix, auf der das Ganze passiert. Mhm. Dann werden in Bezug auf diese ganzen Themen Erfahrungen gemacht. Wir machen ja im Laufe unseres Lebens immer weiter Erfahrungen, die unsere ersten Erfahrungen entweder ergänzen, widerlegen oder wir machen ganz neue Erfahrungen dazu. Deswegen ist es sozusagen nicht einmal wird es geprägt, so ist es dann und so bleibt es das Leben lang, sondern deswegen kann es sich verändern.
Und diese Erfahrungen, die haben wir vor allen Dingen vermutlich als Teenager in der Pubertät.
Das ist schon ein ganz wichtiger Zeitraum, weil da natürlich zu den Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben.
Mit den Eltern.
Mit Annahme. Den Eltern, genau. Mhm. Kommt noch die hormonelle Erfahrung mit dazu. Die Geschlechtshormone, die schießen da ja hoch. Und wenn da sexuelle Erfahrungen oder auch andere Erfahrungen gemacht werden, die dann sozusagen die ganze Zeit unterfüttert werden mit meinetwegen Testosteron, dann gibt es eine andere Erfahrung, als wenn ich dieselbe Erfahrung mache ohne Testosteron dazu.
Das heißt, es ist eine Mischung aus hormonellen Einflüssen, aus Sozialgefüge, aus einer biologischen Grundvorausstattung sozusagen.
Ganz genau. Da ist eben alles drin, die Biologie mit ihren Hormonen, die Psyche mit den psychischen Erfahrungen, die wir machen und das Soziale, was wir eben im gesellschaftlichen Kontext für Erfahrungen und auch Vorgaben und Normorientierungen haben. Das alles spielt mit rein und dann noch dazu über die Lebensspanne.
Das heißt, das ist auch ein Prozess, der durchaus über das ganze Leben geht und nicht mit 22 oder so abgeschlossen.
Ja.
Worauf wir sexuell stehen, wird durch extrem viele Faktoren mitgeprägt, sagt Vivian Jückstock von der Uni Hamburg. Schon frühkindliche Erfahrungen prägen uns und können sich darauf auswirken, wie wir später lieben, wie unsere Sexualität aussieht. Ich habe die Diplompsychologin Vivian Jückstock von der Uni Hamburg gefragt, wie so eine frühkindliche Prägung genau aussieht, ob sie da mal ein Beispiel hat.
Wenn man sich einen Säugling vorstellt, der schreit, weil er einen Kummer hat oder weil er irgendetwas braucht. Mhm. Und das wird nicht beantwortet und zwar dauerhaft, also nicht nur einmal nicht, sondern es geht um so dauerhafte Erfahrungen. Mhm. Angenommen, es ist ein Affekt, der diesen Säugling in dem Moment überwältigt und er braucht Hilfe bei der Affektregulation. Zu sagen, ich kann mit meiner Angst gerade nicht umgehen, bitte hilf mir. Das drückt der Säugling durch sein Schreien aus. Es kommt aber keiner, der hilft. Dann macht dieser Säugling die Erfahrung, wenn ein Affekt in mir auftaucht, Dann ist der psychisch lebensbedrohlich für mich. Und es gibt niemanden, der ihn reguliert.
Und wie wirkt sich das dann aus, wenn dieser Säugling dann 20 ist, als junger Mensch?
Das könnte sich so auswirken, dass er sagt, oh, ein Orgasmus erleben, wo ich das Gefühl habe, ich werde überwältigt von meinen Affekten, das lasse ich mal lieber. Das ist nichts Bewusstes. Das ist sozusagen nichts, wo man jetzt sagt, ach, ich entscheide mich so.
Das sind unbewusste Mechanismen.
Das sind unbewusste Mechanismen, die sind nicht zugänglich oder auch nicht, also das ist jetzt auch nichts, wo man sagen muss, aha, da liegt es also. Jetzt haben wir ja doch das versteckte Trauma. So ist es nicht gemeint. Also es geht nicht um Schuldzuweisung, sondern es geht darum zu verstehen, dass jeder Mensch sehr gute Gründe hat, seine Sexualität so zu gestalten, wie er sie gestaltet.
Hat das auch eine Auswirkung auf sozusagen, welche Partner, Partnerinnen wir uns suchen? Also zum Beispiel, ob wir uns jemanden suchen, dann der uns nicht gut tut, der uns schlecht behandelt, weil wir das gelernt haben zum Beispiel?
Ja, also das ist jetzt sehr, sehr verkürzt ausgedrückt, aber die Menschen neigen dazu, sich das zu suchen, was sie kennen, weil es Sicherheit gibt. Zum Beispiel, wenn diese große Angst vor überwältigt werden da ist, angenommen wir haben einen Menschen, bei dem die sich so entwickelt hat aus der frühen Bedürfnisgeschichte, dann kann es zum Beispiel sein, dass er immer wieder diese Erfahrung sucht, überwältigt zu werden, also sich ausliefert und ganz affektgeladene Situationen sucht. Das kann zum Beispiel riskantes Sexualverhalten sein oder Sex mit Unbekannten oder sowas, wo man überhaupt nicht weiß, was erwartet mich. Oder aber, dass das sehr vermieden wird. Das heißt, dass eher eine Partnerwahl oder eine Sexualpartnerwahl stattfindet, wo man relativ sicher, in Anführungsstrichen, sicher gehen kann, dass es nicht zu einer Affektüberflutung kommt.
Dass man sich da indirekt schützt.
Genau.
Jetzt haben Sie in der Wissenschaft, in den Sexualwissenschaften, gibt es dieses Modell der Love Map. Was ist diese Love Map? Die hat ja, glaube ich, sehr viel damit zu tun, wie wir unsere Vorlieben entwickeln.
Ja, genau. Also nicht so sehr, wie wir unsere Vorlieben entwickeln, sondern da sind die sozusagen abgebildet im Imaginären. Der Begriff Love Map ist geprägt worden von John Money. Das war ein Sexualwissenschaftler, der hat so ungefähr 1980er Jahre, 1986 hatte diesen Begriff geprägt und er hat damit versucht, ein Muster zu beschreiben, wie sexuelle Erregbarkeit und Befriedigung quasi innerlich abgebildet sind. Im Prinzip genau das, worüber wir jetzt geredet haben. Mhm. Ein Versuch, diese Komplexität erstmal in einen Begriff zu fassen und auch so ein inneres Bild davon zu bekommen, wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Also es ist ein Konstrukt, um sich das besser vorstellen zu können. Mhm. Die Komplexität, die ist nicht körperlich verankert jetzt in dem, dass man sagen würde, es gibt eine Region im Gehirn und da ist diese Love Map, mhm. sondern es ist eben die Summe, wie wir eben sexuell ticken, ja, einfach ein Bild dafür zu bekommen.
Die Love Map ist ein Bild davon, wie wir sexuell ticken, sagt Vivien Jürgstock von der Uni Hamburg.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Von der Wissenschaft zurück ins wahre Leben, zurück zu Cleo aus dem Liebestagebuch. Sie weiß heute so mit Mitte 20 relativ genau, was sie will. Aber das war nicht immer so.
Was ich überhaupt nicht mochte, war beim Sex oben zu sein. Da hatte ich dann totale Versagensängste. Ich habe irgendwie gedacht, wenn ich oben bin beim Sex und ich bewege mich dann falsch oder es gefällt ihm nicht oder ich kann nicht so lange durchhalten, weil meine Beine irgendwann wehtun. Das war für mich wie eine Angst halt davor, beim Sex zu versagen. Und dann habe ich eben auch die Situation vermieden und dann wurde es für mich halt immer größeres Tabu. Außerdem hatte ich halt ein recht starkes Problem mit meinem Körper, vor allen Dingen so mit meinem Oberkörper, wie meine Brüste aussehen, wie mein Bauch aussieht. Und ich wollte mich dann auch nicht so exponiert zeigen meinem Freund. Und auch wenn Freundinnen mir damals gesagt haben, ja, aber es kann doch sein, dass er das auch total genießt, wenn du oben bist und dass er sich gar nicht dieselben Gedanken macht wie du. Ja, über die Zeit und auch irgendwann über die Lust, sich selbst weiterzuentwickeln, habe ich mich dann dazu gebracht, mich da einfach zu überwinden und einfach zu sagen, nein, komm, viele Frauen erzählen, wenn sie oben sind, ist das die Position, in der sie am besten zum Orgasmus kommen, weil sie das Tempo bestimmen, weil sie Rhythmus bestimmen. Ich dachte mir, warum soll ich mir das jetzt vorenthalten, nur weil ich denke, dass es dem Mann keinen Spaß macht? Und über diese Veränderung im Anspruch an mein Selbstbewusstsein oder an mich selbst hat dazu geführt, dass ich diese Position beim Sex heute eigentlich sehr gerne habe und ich mache mir auf jeden Fall nicht mehr die Gedanken, gefällt es ihm jetzt? Ich sehe, dass es ihm gefällt, wenn es mir gefällt, vor allen Dingen, wenn es jetzt um Roman und mich zusammen geht. Ich fand Frauen immer schon schön, aber ich habe sie nie als, naja, sexuelle Option für mich betrachtet, bis ich mit meinem Ex-Freund unseren ersten Dreier hatte. Da war ich ungefähr 18 oder 19. Ich habe vorher schon relativ häufig mal mit Freundinnen rumgeknutscht und ich fand es eigentlich immer sehr sinnlich und anregend. Bin aber trotzdem nicht auf die Idee gekommen, mal eine Frau zu daten deshalb. Dann haben mein Ex-Freund und ich eine Freundin kennengelernt, mit der es dann auch ein paar Mal dazu gekommen ist, dass wir zu dritt im Bett waren. Beim ersten Mal habe ich dann eben gemerkt, okay, das, was sie bei mir tut, fühlt sich auf jeden Fall in keiner Weise schlechter an, als das, was ein Mann mit mir anstellen kann. Und sie stand halt auch auf beide Geschlechter und im Gegenteil war sie da relativ erfahren und sie hatte sehr viel Spaß an dem, was sie tat. Und das habe ich gemerkt. Ich fühlte mich halt wirklich begehrt von ihr. Und das hat dann ausgelöst, dass ich selbst genauso neugierig wurde, ihren Körper zu erforschen und auszuprobieren, ob sie auf das reagiert, was ich mache. Und deshalb bin ich da quasi im Eifer des Gefechts darauf aufmerksam geworden, dass ich auch Frauen sexuell sehr anziehend finden kann. Auf die Frage, wie ich bis heute neue Seiten meiner Sexualität entdecke, mit jedem neuen Partner oder mit jeder neuen Partnerin, auf die ich mich einlasse, fängt man ja nochmal neu an, Körper anzufassen, von Neuem herauszufinden, wie mag derjenige angefasst zu werden, wie mag ich es, von diesem Menschen berührt zu werden. Es sind so Wellen, artige Einflüsse, die dann auch von außen kommen und die dann immer mal wieder meine Vorlieben beeinflussen, meine jetzt erwachsene Sexualität.
Für neue Impulse und Vorlieben ist sie offen, Cleo, die eigentlich anders heißt. Mehr von ihr demnächst im Liebestagebuch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Er hat Geschichten gesucht. Unser Reporter Benny Bauerdick für diese Sendung, für diese eine Stunde Liebe von persönlichen sexuellen Entwicklungen. Benny, du hast auch David getroffen. Der hat lange mit seiner sexuellen Orientierung gehadert. Wer ist dieser David?
David ist heute Anfang 30. Aufgewachsen ist er in einem sehr konservativen Elternhaus in Bayern auf dem Land. Also eher schwierige Umstände, um entspannt seine Homosexualität zu entdecken.
Mhm. Wann war denn der Punkt, dass er zum ersten Mal gedacht hat, ich bin vielleicht schwul?
Also er sagt schon ganz früh, wie alt er da genau war, das weiß er heute nicht mehr. Aber er hat als Kind schon gemerkt, dass er Männer anziehender fand. Nur hat er damals irgendwie nicht gewusst, was genau das bedeutet.
Eigentlich hätte es mir klar sein müssen, aber ich bin in einem sehr homophoben Umfeld aufgewachsen, super katholisch. Das hat das nicht gerade begünstigt, dass ich irgendwie dachte so, ah, klar. Und ich wusste ehrlich gesagt auch gar nicht, was schwul ist. Also ich habe das Konzept einfach nicht verstanden. Das hat nicht existiert in meinem Umfeld.
Es gab einfach keine schwulen oder auch lesbischen Leute in seinem Umfeld oder seiner Familie. Also Homosexualität hat für ihn einfach nicht existiert. Beziehungsweise wenn es zum Beispiel Schwule in den Medien gab, dann waren die entweder total schrill oder überdreht oder sie waren im Tatort irgendwie der Mörder, der jemanden im schwulen Milieu umgebracht hat. Ihm ist da durch die Medien, aber auch durch seine Familie irgendwie das Bild vermittelt worden, Schwulsein ist was Schlechtes.
Und Sexualität jetzt auch nicht gerade das einfachste Thema in so einem Umfeld.
Genau, absolut. Und das nicht nur zu Hause, auch in der Schule. Die Lehrer haben ihm so gut wie nichts in Sachen Sexualität mit auf den Weg gegeben.
Alles, was ich aus meinem Sexualkundeunterricht mitgenommen habe, ist, dass OB für ohne Binde steht und dass Mädchen sich ihre Periode dokumentieren sollen. Und wenn die ihnen peinlich ist, dann sollen sie nur Symbole in Kalender machen. Also so absurd habe ich gelernt quasi, wie Sexualität funktioniert.
Ja, also eigentlich muss man sagen, hat er gar nichts drüber gelernt. Als Teenager hat David dann das gemacht, was sein Umfeld verlangt hat. David hatte zweimal eine Freundin, hat sein Schwulsein abgetan, so nach dem Motto, das ist bestimmt nur eine Phase.
Aber vermutlich keine Phase gewesen, sondern die Gefühle sind geblieben, oder?
Genau, mit Anfang 20 hat er so eine Art Schlüsselsituation gehabt, in einem Schwimmbad, in einer Sauna. Da hat ein Typ ihn die ganze Zeit angeschaut, sich dann neben ihn gesetzt und ihm vorsichtig sein Bein gestreichelt. David war sich bis dato immer noch unsicher, ob er wirklich schwul ist.
Und ich weiß noch, dass ich dachte, ich habe jetzt die Möglichkeit, ganz unverfänglich rauszufinden, ob ich es bin oder nicht. Und dann habe ich mit dem Hund gemacht. Das haben wir eine Weile gemacht und dann haben wir irgendwie beide Schiss bekommen, dass gleich der Bademeister kommt. So habe ich rausgefunden, dass ich Sex mit Männern geiler finde als mit Frauen.
Nach dieser Erfahrung war dann David zumindest für sich selbst klar, yo, ich bin schwul, inneres Coming Out nennt man das.
Mhm. Wie ist es dann weitergegangen, auch nach dieser Situation?
Also da ist sexuell gesehen erstmal nichts passiert, so ein, zwei Jahre lang. Er war irgendwie überfordert und wusste gar nicht, wie er Männer kennenlernen soll. Also er war zu dem Zeitpunkt zwar schon bei einer schwulen Dating-Plattform angemeldet, aber irgendwie fand sich da keiner. So mit Anfang, Mitte 20 hatte er dann seinen ersten richtigen Freund und er hat sich dann auch gegenüber seiner Familie geoutet.
Und wie haben die reagiert, also die Eltern?
Geht so. Also für seinen Vater war das wohl keine große Sache. Seine Mutter meinte, gut findet sie es nicht, aber sie kann es ja eh nicht ändern. David glaubt auch, dass sein Mutter-Sohn-Verhältnis heute noch anders und ein bisschen schwieriger ist als bei seinen heterosexuellen Brüdern. Aber die Eltern haben Davids Homosexualität dann mehr oder weniger akzeptiert, seinen damaligen Freund kennengelernt und den dann auch gemocht.
Und wurde es dann mit dem Coming-out für ihn auch irgendwie einfacher?
Ja, also David musste dann irgendwie erstmal seine Gefühle und Wünsche sortieren und er hat wahnsinnig lange gebraucht, um überhaupt äußern zu können, was ihm beim Sex Spaß macht.
Früher hatte ich viel Sex, auch um gefallen zu wollen, so, und habe halt quasi so Sex gehabt, dass ich dachte, dass es den anderen befriedigt, so. Dass genau so, wie der andere das will, verhalte ich mich jetzt beim Sex.
Inzwischen sagt er, achtet er auch viel mehr darauf, was ihm Spaß macht. Er sagt, früher hat er im Sex eine Bestätigung fürs eigene Ego gesucht, so nach dem Motto, wenn mich jemand begehrt, dann gibt mir das ein gutes Gefühl. Mhm. Heute hat er Sex, um Spaß zu haben und es zu genießen. Und er hat auch aufgehört zu glauben, Sex muss so ablaufen wie in Pornos. Und er sagt auch, ob er jetzt in 10 Jahren Sex noch so hat wie heute, das weiß er nicht. Also am Ende seiner Reise ist er da noch nicht angekommen.
Danke, Benny. Über David, der lange gebraucht hat, zu seiner sexuellen Orientierung, seinem Schwulsein zu stehen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wir haben eben die Geschichte von David gehört und ich habe diese Woche Vivien Jückstock von der Uni Hamburg gefragt, ob die Forschung weiß, was uns homo oder hetero macht, also wie die sexuelle Orientierung entsteht.
man weiß es noch nicht ganz genau, was männliche Homosexualität angeht. Da weiß man, dass mehr Hinweise darauf gibt, dass es auch biologische Gründe dafür gibt. Männliche Homosexualität tritt häufiger auf, wenn ein Mann viele ältere Brüder hat, leibliche ältere Brüder hat. Also das heißt, eine Frau, die mehrmals Jungen geboren hat, da hat der letztgeborene Junge, also der relativ viele ältere Brüder hat, die dieselbe Mutter haben, höhere Wahrscheinlichkeit, eine homosexuelle Orientierung auszubilden. Das sind vor allem hormonelle Einflüsse durch das Austragen der vorherigen Jungen.
Das heißt, es gibt eine hormonelle Beeinflussung noch im Körper der Mutter, ja, die sozusagen eine heterosexuelle oder homosexuelle Orientierung eher beeinflusst.
Genau, das sind milde Einflüsse, aber also für Männer hat man diese Einflüsse oder diese Effekte gefunden.
Wie ist das bei Frauen?
Bei Frauen gibt es es nicht. Also bei Frauen weiß man das nicht. Da ist die Befundlage sehr viel weniger eindeutig. Also da gibt es nicht solche eindeutigen Ergebnisse. Das ist eher unklar.
Aber diese Idee, es gibt ein Lesben- oder Schwulengehen, das ist Schwachsinn.
Ja, das gibt es nicht. Also das war lange diskutiert und hat zu sehr viel, also einem Aufschrei geführt und so weiter. Das hat sich nicht bestätigt. Das wäre auch ein bisschen einfach gedacht. Aber eben was sozusagen im Zuge der weiteren Forschung dann eben rausgekommen ist, dass schon die Einflüsse eben im Mutterleib eine Rolle spielen. Aber es ist jetzt nicht ein Gen, auf dem da dann etwas stattfindet, sondern es ist wieder ein Zusammenspiel. Es ist mit beeinflusst, aber nicht determiniert.
Das heißt, ich spiele da so drauf an, weil es gibt ja zum Beispiel diese Ideen einer Konversion, dass Leute die sexuelle Orientierung ändern können. Das ist aber eigentlich sehr unseriös, oder?
Ja, das ist nicht nur unseriös. Ich finde, das geht schon in Richtung von Grausamkeit. Da sind schwere Traumatisierungen zustande gekommen durch solche Therapieversuche. Das ist äußerst kritisch zu sehen.
Was ist denn mit so Dingen, es gibt ja auch einen Fetisch zum Beispiel, dass man auf Füße steht. Es gibt diese BDSM-Szene, wo Leute auf Unterwerfung oder Dominanz stehen. Weiß man, wie solche Vorlieben entstehen?
Also nicht bis ins Detail. Im Prinzip spielen da auch dieselben Mechanismen eine Rolle. Das ist ja auch alles auf der Matrix von Sexualität. Das ist eben nur eine andere Ausgestaltung von Sexualität. Man muss aufpassen, dass man nicht in eine Pathologisierung kommt. Also nicht zu sagen, nur weil es nicht ganz so häufig ist, ist es irgendwie abweichend und krank, sondern es ist erstmal nur anders. Fetisch ist psychologisch gesehen auch wieder so ein bisschen anders. Das ist pars pro toto, also dass ein Teil steht für das Ganze. Das heißt, der Fetisch steht dann wieder für den gesamten Sexualakt eigentlich mit Erregung und Kulmination und Nacherregungsphase. Also das sind dann nochmal wieder andere psychologische oder psychoanalytische Überlegungen, die bei der Fetischbildung dahinter stehen. Da wäre wieder die Frage, wofür steht das? Warum das? Was passiert? Was ist die Funktion von diesem Objekt? Welche Bedeutung hat es im sexuellen Erleben und im sexuellen Kontext? Also
welche Funktion hat zum Beispiel ein Fuß, wenn man auf Füße steht?
Ja, das würde ich nachfragen. Also weil ich glaube, für den einen hat es eine ganz andere Bedeutung als für den anderen. Will er oder sie von diesem Fuß zertrampelt werden, dann hat es eine andere Bedeutung, als will er oder sie irgendwie lustvoll am Zeh lutschen. Welche Bedeutung hat es in dem individuellen Kontext? Warum das und nicht warum was anderes?
Diplompsychologin und Psychoanalytikerin Vivian Jürgstock in Eine Stunde Liebe. Wer heute zwischen 20 und 30 ist, der ist wahrscheinlich mit Pornos aufgewachsen. Mehr oder weniger frei verfügbar übers Netz, übers Smartphone. Wie wirkt sich das auf unsere sexuelle Entwicklung aus? Das habe ich Vivian Jürgstock von der Uni Hamburg gefragt. Gibt es da Zahlen zum Pornokonsum?
Wir haben jetzt erstmalig Erwachsene, also Menschen im Alter von 18 bis 75 Jahren in Deutschland befragen können, wie die Pornografienutzung aussieht. Also was wir wissen ist, dass Jugendliche deutlich früher damit anfangen, Pornografie zu nutzen. Männer nutzen generell früher als, oder also Jungen nutzen generell früher als Mädchen Pornografie. Mädchen haben aber im Vergleich, jetzt wie es vor einigen Jahren war, da war der erste Pornografiekontakt mit 28 Jahren bei Frauen und das ist jetzt deutlich jünger bei 16 Jahren. Deswegen kann man davon ausgehen, dass Pornografie ist ja auch eine sexuelle Erfahrung, die wir machen, sind das andere Erfahrungen als vor einigen Jahren. Und natürlich hat das auch Auswirkungen.
Aber die sind wieder individuell wahrscheinlich sehr verschieden. Den einen verunsichert es, für den anderen ist es eine gute, spannende Geschichte.
Genau so ist es. Also es ist vereinfacht zu sagen, Pornografie im jungen Alter ist immer schädlich oder immer förderlich, sondern ja, es hat Wirkung, Auswirkungen, wie alles andere eben auch Auswirkungen hat. Und ob die im Individuellen positiv oder negativ sind, das muss man dann nochmal erfragen oder schauen. Die große Angst ist ja immer, dass Jugendliche, die Pornografie schauen, irgendwie denken, reale Sexualität würde diesem Muster folgen oder ist so. Jugendliche können sehr gut zwischen Pornografie und echter Sexualität unterscheiden. Also die wissen auch, dass Pornografie sozusagen eine Darstellung von Sexualität ist, die einem bestimmten Zweck dienen soll und zwar nicht unbedingt eine realistische Abbildung.
Aber es könnte einzelnen Menschen auch durchaus Angst machen, dass man denkt, oh, Sexualität ist sowas Hartes, Brutales, wie es vielleicht in vielen Pornos auch zu sehen ist.
Pornografie kann auch unter Druck setzen. Man denkt, okay, so soll es also sein. Also wenn Pornografie oder der Kontakt mit Pornografie eigentlich so der erste Kontakt mit sexuellen Themen und Inhalten ist, dann kann es unter Druck setzen, wenn sozusagen geglaubt wird, eben so hat es dann auszusehen. Also in Anführungsstrichen eher ein harmloses Beispiel ist auch Intimrasur, dass manche Jugendliche, die mit Pornografie in Kontakt gekommen sind und keine anderen Kontakte hatten, im Prinzip überhaupt nicht wussten sozusagen, dass Intimbehaarung natürlicherweise normal ist. So. Also das unterliegt Veränderungen, daran kann man es sehr gut sehen.
Was würden Sie denn einem jungen Menschen sagen, der vielleicht noch nicht so genau weiß, ist das eine Vorliebe, habe ich da einen Fetisch oder nicht, wie kann ich selber rausfinden, vielleicht auch aus Ihrer Sicht so als Diplompsychologin, die ja auch Menschen begleitet, wie finde ich raus, was ich mag und was ich nicht mag?
Also eigentlich spürt man es und man merkt es. Also so, das ist die simple Antwort. Das spürt man ganz gut. Man weiß ja auch, was einem schmeckt und was einem nicht schmeckt. Dass man weniger sich diesem Druck aussetzt, weniger einem, ich sollte aber so sein und ich müsste aber so funktionieren, sondern eher ein, wie fühlt es sich eigentlich an? Fühlt es sich gut an oder fühlt es sich nicht gut an? Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass man keine Angst hat, eigene sexuelle Fantasien entstehen zu lassen und sich denen mal hinzugeben. Das wird erschwert, wenn die Fantasien gleich durch Pornografie ersetzt werden. Also, dass man dann so ein bisschen den Überblick verliert, was spricht mich eigentlich an? Also, dass es in so eine Überstimulation geht und man dann eigentlich nur noch verwirrt ist und denkt, um Gottes Willen, wenn es so viel gibt, ist es dann eigentlich okay, wenn ich nur auf Sex stehe. Mhm. Pornografie ist überzeichnet, sind überzeichnete Fantasien. Also da sind Themenkomplexe drin, Unterwerfung, Macht, Verführung, nicht enden wollende Lust. Das ist nicht die Realität, sondern es sind überspitzte Fantasien, ein bisschen wie ein Comic. Das ist ja auch überspitzt. Mhm. Wenn das klar ist, man sagt, das sind Anregungen, dann kann man gucken, wo man ins Schwingen kommt und was einen anspricht.
Spürt in euch rein. Ohne Pornos lässt sich noch besser spüren, worauf wir stehen, sagt die Diplompsychologin Vivian Jürgstock. Und da kann ich mich nur anschließen, denn wir sind schon wieder am Ende von Eine Stunde Liebe. Ich danke euch fürs liebevolle Lauschen. Abonniert uns gerne bei iTunes, Spotify oder in der ARD Audiothek App. Ich bin Till Opitz. Ahoi.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.